Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hallo zum Deep Dive des Fraunhofer IESE. Wir sitzen hier zu dritt heute zusammen, um zum Thema Large Language Models zu diskutieren. Insbesondere wollen wir Chancen und Risiken diskutieren. Mein Name ist Andreas Settlitschka, ich leite die Abteilung Data Science am Fraunhofer IESE und ich habe zwei Kollegen mitgebracht, die sich jetzt dann auch gerne kurz vorstellen dürfen.
Mein Name ist Thorsten Honroth. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr Data Scientist in Andreas Abteilung.
Hallo, ich bin Julien. Ich bin hier Expert für KI und ich arbeite seit 2018 hier am Fraunhofer IESE.
Large Language Models ist heute das Thema.
Ja, es ist aktuell ist ein Hype eben, ne? Und die Frage, die wir uns eigentlich gestellt haben, ist, ob Large Language Models der Hammer sind, mit dem man alle Schrauben eben behandeln kann. Und was bringen sie uns und was sind vielleicht aber auch die Gefahren von Large Language Models?
Da sehe ich ein großes Problem, dass man geneigt ist, alle Probleme, die sich so stellen, mit Hilfe von Large Language Models lösen zu wollen, wo es vielleicht gar nicht die beste Lösung ist und wo man eigentlich schauen müsste, wie gut performen die Modelle in der Situation wirklich, was wären Alternativen, die womöglich besser funktionieren.
Gut, also du sprichst wahrscheinlich insbesondere das Modell Halluzinationen an, die solche Modelle zum Beispiel auch dran oder Unternehmen dran hindern, solche Modelle im professionellen Kontext einzusetzen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich würde mein Wissensmanagement so ein Modell übergeben wollen, dann möchte ich ja nicht, dass das den Prozess zum Beispiel falsch beschreibt oder Elemente erfindet, die in dem Prozess gar nichts zu suchen haben. Aber wie sind wir da vorgegangen? Ich meine, wir haben ja verschiedene Beispiele gemacht. Vielleicht kannst du abstrakt so ein bisschen erzählen, welche Alternativen es zu diesen Large Language Models oder auch in Kombination mit den Large Language Models gibt.
Ja, du hast jetzt einen Aspekt von dem genannt, was ich meinte. Also ich glaube, eine Gefahr besteht darin, dass man denkt, man kann damit alle Probleme lösen und zwar auch richtig gut lösen. Aber und man verlässt sich vielleicht zu sehr auf den Output eines solchen Modells. Aber es könnte eben auch sein, dass für den speziellen Use Case das Modell nicht besonders gut funktioniert. Und deswegen sehe ich da als ersten Schritt, dass man ein Modell für den jeweils aktuellen Use Case untersuchen muss. Man muss irgendwie evaluieren, funktioniert es und wenn ja, wie gut funktioniert es für den Use Case? Julian, du möchtest was sagen?
Ja, ich wollte einfach vielleicht von Anfang an, was sind überhaupt so große Sprachmodelle? Ja, wir kennen alles ChatGPT und was beeindruckend ist, ist, dass man kann wahrscheinlich sehr gut hier Text schreiben, eine Aufgabe beschreiben und das Modell irgendwo versteht das, also wohl verstehen ist das ein großes Wort, ja, aber macht was mit dieser Aufgabe. Und es gibt sehr, sehr viele Anwendungsfälle, wo man Text hat, ja, Dokumente, so FAQs, solche Sachen, wo man auch wirklich Such nach Dokumenten, also die Suche nach Dokumente, diese Wissensmanagement, diese Wissensextraktion, da sind viel Anwendungsfälle, wo das viel Versprechen ist. Und wie du gesagt hast, heute können wir machen, was wir früher nicht machen könnten. Ja, so Ähnlichkeitssuche, ich suche nach einem Thema und ich habe nicht die richtigen Wörter, um das zu beschreiben, aber ich kann trotzdem suchen in meine Sprache und sogar in verschiedene Languages auf Englisch, in verschiedene Sprache, auf Französisch, auf Deutsch, auf Englisch. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich glaube, deswegen ist die Hype nicht umsonst da. Man kann wirklich was machen, die man früher nicht machen könnten. Mhm. Ja, so, wenn man sich erinnert, vor 10 Jahren, wie man Übersetzung, also automatische Übersetzung funktioniert hat, das hat früher nicht funktioniert und plötzlich haben wir da DeepL, wir haben da alle Übersetzungen, alle in unsere Handys, funktioniert einwandfrei. Okay, es gibt manchmal einige Probleme, aber das geht. Und heute haben wir mit ChatGPT, oder ähnliche große Sprachmodell, die Möglichkeit, sehr, sehr viel Anwendungsfälle wirklich zu lösen. Ja, so wir haben da verschiedene Projekte im Haus. Eins davon ist diese erstmal Suche nach ähnlicher Dokumente. Mhm. Und ja, es gibt immer dieses Risiko. Ich finde nicht, es gibt keine, das ist nicht schwarz oder weiß. Ja, es gibt immer diese Gradierung. Okay, es gibt ein gewisses Risiko, dass das Modell nicht versteht, obwohl ja, die verstehen gar nicht, meiner Meinung nach, nicht versteht, was ich will. Es gibt die Möglichkeit, es gibt natürlich Risiken und du hast recht, ja, man muss prüfen und man muss das so bauen, dass man das prüfen kann, ob ich meine Aufgabe lösen kann. Mhm. Und das ist überhaupt nicht wie eine Software-Komponent, wie man da so früher gebaut hat, mit so regelbasiert. Ja, man schreibt in eine Programmiersprache einen Algorithmus oder ein Programm und das macht was und ich kann das testen auch, ja. Hier hat man ein ganz anderes Verfahren, um das zu entwickeln. Das heißt, wir müssen erstmal so Experimente durchführen. Ja, wirklich so. Wir haben Beispiele, wenn wir die Aufgabe gut gelöst ist oder schlecht gelöst ist. Man muss das prüfen. Und tatsächlich, es gibt sehr wenig Programmierung. Ja, so, wenn wir dann so Ähnlichkeitssuche machen oder Wissensextraktion machen aufgrund von nur von Sprachmodell. Das heißt, ich habe hier auf einer Seite Dokumente, ich habe mein Sprachmodell, ich stelle eine Frage, die Frage geht in mein Sprachmodell und was oft passiert, weil das Kontext von einem Sprachmodell immer noch begrenzt ist zur Zeit, es wird größer, aber man für diese Suche, man benutzt dieses Sprachmodell ohne eine Query zu erstellen. Diese Query geht durch eine Datenbank zum Beispiel. Und dann kommen da Informationen, echte Informationen aus Datenbänken und man fasst das zusammen. Das ist der einfache Weg, wie man das bauen kann. Das ist nicht so viel an Programmierung, aber das ist sehr, sehr viel an Experimentieren und an Prüfen, ob dieses Sprachmodell tatsächlich versteht die Aufgaben, die richtige Query stellt, ob die Dokumente, die wir suchen oder die Informationen, die wir suchen, so tatsächlich ist die Information, die wir brauchen. Und das zusammenzufassen, so es gibt Risiken an vielen Stellen. Ja. Es kann auch schief laufen. Und das ist was ganz Neues für Software Engineering.
Also ja, das spricht den Punkt an, den ich am Anfang hier ins Rennen geschickt habe. Man muss sich eben überlegen, wie kann ich das testen? Wie kann ich sicherstellen, dass das Modell auch das Richtige macht? Und bei Software Engineering hat man Unit-Tests geschrieben, also Test-Cases geschrieben. Und eigentlich brauche ich die jetzt auch. Die sehen eben nur anders aus. Also das sind eben sprachliche Test Cases. Ich muss mir eine Reihe von Fragen oder Prompts zurechtlegen und gewünschte Antworten. Vielleicht habe ich auch noch eine Liste, was auf keinen Fall da drinne vorkommen darf in so einer Antwort. Und damit kann ich dann eben eine quantitative Aussage über die Qualität meines Systems treffen. Aber ich glaube, diesen Schritt, der wird häufig vergessen. Das wird häufig nicht gemacht und das war eben das, was ich anfangs damit meinte. Das ist ein Risiko, wenn man diese Technologie so blind benutzt, ohne zu prüfen, wie gut funktioniert es jetzt wirklich für meinen Use Case.
Das heißt aber auch, der Use Case oder diese Formulierung vom Use Case, die haben wir immer noch. Also wie im klassischen Software Engineering, wir müssen uns eigentlich klar sein, wofür setzen wir Large Language Models ein, wo können wir sie eben nicht einsetzen, wo müssen wir Technologien beistellen, die sicherstellen, dass wir eben nicht halluzinieren, quasi eine Art von Absicherung von den Antworten, die wir da bekommen. Ich meine, dass wenn ich einen Aufsatz schreiben will oder wenn ich einen Roman schreiben will, dann kann ich einfach schreiben mir mal einen Roman zum Thema X, da werde ich irgendwas bekommen. Das ist dann zusammenkopiert aus vielen anderen Quellen, wo dieses Modell antrainiert wurde. Aber wenn ich halt im Unternehmen bin, möchte ich das eben so nicht sein. Dann möchte ich eben tatsächlich auf Fakten basiert arbeiten können. Wenn ich eine Prozessbeschreibung propagieren will über so ein Large Language Model oder über ein ChatGPT im Sinne vom FAQ, dann möchte ich natürlich auch, dass der Prozess richtig bei den Mitarbeitenden dann entsprechend ankommt. Aber das wären dann so Technologien, die ihr eben beschrieben habt, also Richtung über eine Datenbank nochmal sicherstellen, dass die Antwort, die kommt, die richtige ist und quasi als Frontend Das heißt, die Anfrage wird gestellt über so ein Language Model und die Antwort wiederum wird auch wiederum generiert aus dem Language Model, aber der Fakt und die Essenz kommt eigentlich aus einer gesicherten Datenquelle. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein entscheidender Punkt. Ne?
Du sprichst jetzt konkret Retrieval Augmented Generation an.
Genau.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall als gute Technologie an, wie man Large Language Models zuverlässiger einsetzen kann. Also ich finde, das ergänzt sich einfach super gut. Large Language Models sind erst in erster Linie Textgeneratoren und keine Wissensdatenbank, die explizit irgendwas abrufen kann. Und wenn ich das kombiniere mit einer Wissensdatenbank, dann habe ich beides, dann habe ich ein rundes System. Mhm. Das halte ich wirklich für eine gute Möglichkeit. Aber auch da kann es passieren, dass die Fragen nicht so beantwortet werden, wie ich das eigentlich gerne hätte.
Mhm. Wenn du von Textgenerierung sprichst, ich meine, da eröffnen sich natürlich ganz neue Spielfelder, auch im Sinne von vielleicht, man könnte sagen, Up-Use Cases. Wo eben dann, sagen wir mal, Texte mit KIs oder Large Language Models generiert werden. Die werden wiederum ins Netz gestellt, ohne dass jemand die Qualität und die Faktenlage für diese Texte überprüft und werden dann in der nächsten Generation von Large Language Models wieder willenlos genutzt, um diese Large Language Models wieder zu trainieren. Und wenn es dann, wenn Menschen diese Modelle dann abfragen, um Wissen zu bekommen, ähnlich wie zum Beispiel in Wikipedia, kriegen sie möglicherweise halt Wissen, was tatsächlich gar kein Wissen ist, sondern eben Fake. Ja? Und die Frage ist, was passiert dann mit solchen Dingen wie dem Internet, wenn eben die Menge oder die Möglichkeit, solche Inhalte in großen Mengen zu produzieren, auch gegebenenfalls von Menschen, die ganz spezielle Ziele haben, genutzt werden, ja, um da vielleicht auch das Internet weniger faktenbasiert sogar oder noch weniger faktenbasiert zu gestalten. Habt ihr da eine Idee? Ist es dann unsere Aufgabe, die Menschen da praktisch das Bewusstsein zu steigern, dass man mit solchen Dingen rechnen muss und darauf hinwirken? Gar nicht technische Maßnahmen derzeit es gibt, um das einzuschränken? Weil das kam ja, glaube ich, von OpenAI auch, dass der Versuch bestand, zu überprüfen, ob ein Text maschinengeneriert ist oder menschgeneriert ist. Und die haben quasi das ja aufgegeben, weil sie nicht in der Lage waren, bei ihren eigenen Texten zu erkennen, ob sie von der Maschine generiert sind oder nicht. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt ein Marketing-Spruch? Ja, so toll sind unsere Textgeneratoren oder ist das tatsächlich auch was, wo wir uns als Gesellschaft drüber Gedanken machen müssen?
Also ich glaube, die Gesellschaft macht sich schon sehr viel Gedanken darüber, über Deepfakes, über solche Sachen. Ja, wir gehen ja dieses Jahr, ist ein Jahr, wo es gibt viele Wahlen, also Wahlmöglichkeiten überall. Und es gibt schon die Angst oder dass so viel Deepfakes reinkommen, dass wir da die Gesellschaft so in irgendwelche Richtung steuern können. Und das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, sehr viele Leute machen sich sehr viel Gedanken darüber. Also das ist erstmal, was du gesprochen hast, dass wir können jetzt, ja, Deepfakes, Bilder, Videos oder ich habe es auch gesehen, so Videos, die jetzt sprechen, also Bilder, die jetzt sprechen. So, es gibt solche Modelle und man kann natürlich das benutzen, ja, um was Politisches in eine Richtung oder die andere Richtung zu steuern natürlich. Und das ist ein großes Gefahr natürlich. Mhm. Natürlich ist die Frage für uns, die diese Technologie anwenden, wie kann ich das vermeiden? Das ist auch die Frage für die Gesellschaft und die Politik, wie kann ich das steuern und regulieren? Und es gibt die zweite Frage, ist, wir werden da unsere Trainingsdaten und die Trainingsdaten für solche große Modelle immer, ja, so teilweise von echten Menschen geschrieben, also und dann weniger und weniger von echten Menschen und mehr von diese große Sprachmodelle oder diese andere Modelle. Es gibt auch Bilder, Modelle, die Bilder generieren können oder Videos oder sogar Audios. Das ist schwer vorherzusehen. Ich glaube, wir haben immer die Möglichkeit, in die Trainingsdaten das zu filtern, aufgrund von nicht nur Internetseite, sondern Bücher, die geschrieben waren oder echte Bilder vor in die ChatGPT-Area. So, natürlich ist das begrenzt alles. Ja, das ist, ich habe diese Frage schon gehört und jemand, das hat mich auch schon gefragt, ja, wie wird die KI oder die, ja, Deep Learning Welt aussehen in 5 Jahren, wenn alle unsere Trainingsdaten oder von irgendwelche generative AI generiert worden. Also das ist schwer vorher zu sehen, vorher zu sagen. Für das Training ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Das heißt auch sehr viel mehr so Text, die wirklich so richtig aussehen. Das schadet auch nicht. Man kann auch seine eigene Trainingsdaten generieren, ohne Probleme zu haben wie Privacy oder so IP-Probleme. Auf die andere Seite, ich kann jetzt nicht antworten. Ja, Deepfakes sind super gefährlich, ja, und man muss als so Anwender von solcher Technologie so erstmal Bewusstsein haben für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft. Und die Leute sagen, hallo, pass mal auf, jetzt alles, was auf dem Netz steht, kann gefälscht sein.
Was mir gerade einfällt, vielleicht relativiert sich das Problem bezüglich jetzt der Trainingsdaten, wenn man die Large Language Models nicht mehr dafür benutzt, um Wissen als Wissensquelle benutzt, sondern eben als Textgenerator, als ein Ding, was Texte verarbeitet. Und das Wissen, das kann ja aus einer weiteren Quelle kommen, so wie wir es eben schon diskutiert hatten. Das kann ja aus einer gesicherten Quelle kommen. Und das Modell, das Large Language Model, verarbeitet das dann eben. Ich könnte mir vorstellen, wenn man solche Systeme betrachtet, dass dann das Risiko geringer wird, dass die eben unter Trainingsdaten leiden, die zu viel generierte Anteile beinhalten. Aber ein Punkt ist mir eben auch noch eingefallen, den könnten wir diskutieren. Das Thema Open Source Large Language Models. Also es spricht ja einiges dafür, dass man selber auch Modelle benutzen kann, die es frei verfügbar im Internet gibt. Aber es besteht natürlich auch eine größere Chance, mit solchen Modellen Unfug zu machen. Also ich denke, wenn ein Service betrieben wird, dann hat der Service-Provider auch eine gewisse Verantwortung, einen Missbrauch zu reduzieren oder zu verhindern. Und das kann eben nicht mehr so einfach gemacht werden, wenn jeder das Modell runterladen kann und damit machen kann, was er möchte. Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, sehr viele Modelle existieren heute, weil wir haben am Anfang Open-Source-Modelle gehabt, wie zum Beispiel Llama von Meta oder und die Leute bauen auf diese Modell ab. Ja, so die machen da Forschung weiter. Ich weiß es nicht, ob Open-Source-Modell so eine Chance ist. Es gibt auch bestimmt auch die Risiko zu haben, dass plötzlich gibt es jemand, der böswillig ist und benutzt ein Open-Source-Modell, um irgendwas Böses zu machen. In Open-Source-Software gab es schon lange und wir haben gesehen, dass in Open-Source-Software die Qualität von Software und die Transparenz ist besser geworden und das ist, es gibt auch Community, die prüfen auch, wie bei Wikipedia, die Leute prüfen auch, das ist auch total open, ja, die Leute prüfen, ob die Fakten echt sind oder nicht und es gibt die Möglichkeit, zumindest diese Modelle oder diese Open-Source-Objekte in die Lupe zu nehmen und gucken, was macht das überhaupt. Mhm. Was mir noch im Kopf rumspielt, ist was anderes, ist dieses Thema Text generieren versus Fakten versus auch Reasoning oder Planning. Ja. Ich meine, die Leute vergessen oft, dass diese KI-Feld, also das Forschungsfeld KI ist fast 80 Jahre alt. Und da man ganz früh auch oft mit, Lösungen auf den Markt gebracht für Reasoning, für Planning, die nicht mit neurales Netzwerk funktionieren. Das heißt, sie sind einfach regelbasiert und die funktionieren sehr, sehr gut. Ja, so man kann so von Operational Research diskutieren, von Planning, von Scheduling, von zum Beispiel Google Maps, der sagt, okay, ich muss jetzt von A nach B und das wird, früher war das keine neurales Netzwerk. Und Was ich spannend finde, ist diese Möglichkeit, jetzt das zu koppeln mit diesem Sprachmodell. Das heißt, diese Möglichkeit zu haben, unsere natürliche Sprache zu verstehen und das zu koppeln mit so Reasoning-System oder mit Datenbanken. Und ich glaube, das ist, man redet jetzt von Hybrid-System oder Neurosymbolik-System oder von, manchmal redet man von Prompt-Engineering oder von Retrieval-Augmented-Generation. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, durch diese große Sprachmodell die natürliche Sprache oder den Text zu verstehen und diese Text entweder Wissen zu extrahieren, Regeln auf Text zu extrahieren oder auch so eine Frage zu verstehen, so dass man zum Beispiel eine Query zu einer Datenbank erstellen kann. Und das ist, was für uns als Software-Ingenieur super spannend ist im Vergleich zu so. Es gibt hier zwei Wege oder zwei Welt sozusagen und zwei Sichtpunkte. Es gibt Sichtpunkte von künstlicher Intelligenz, die Leute, die Forschung machen in künstlicher Intelligenz und die versuchen, aufgrund von neurales Netzwerk Intelligenz zu reproduzieren. Ja, das heißt, eine Aufgabe ist, erstmal Text zu verstehen und oder Bilder zu verstehen, Objekte in Bilder zu detektieren. Es gibt auch andere Aufgaben wie Reasoning oder Planning auf Englisch. Und das können die Sprachmodelle noch nicht. Mhm. Also mindestens, das ist noch nicht klar. Und in die Forschung gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und das ist, ich glaube, was in die Zukunft spannend wird in künstlicher Intelligenzforschung. Wie kann man diese Planning, diese Reasoning machen aufgrund von neurales Netzwerk? Wie kann ich das bauen, trainieren, so dass ich tatsächlich weiß, dass diese Dinge so wirklich eine Reasoning machen kann. Zurzeit, was wir machen, ist, wir stellen eine Frage oft, also was gut funktioniert, wir stellen eine Frage, zum Beispiel machen wir so x mal 10 plus irgendwas, ja, und ein Trick, der jetzt gerade da ist, ist einfach diese Python-Code oder Programmiersprache zu schreiben, die diese Aufgabe löst. Das heißt, wir lagern diese Reasoning oder andere Art von Denken in ein anderes System. Und was die Forschung KI angeht, ist für mich klar, dass wir werden versuchen, diese andere Art von Denken und von Aufgaben zur Reasoning Planning mit Hilfe von neurales Netzwerk zu lösen. Ja, um wirklich in Richtung so Gehirn zu gehen, ich habe dann wirklich ein System, der nur auf ein Artificial Neural Network, besteht und ich versuche, diese Intelligenz zu reproduzieren. Für die anderen Sichtpunkte ist unser Sichtpunkt als Ingenieur. Also ich will jetzt ein System bauen, die eine Aufgabe löst. Und mir eigentlich ist das egal, welche Technologie ich benutze. Ja, ob das ein Sprachmodell ist oder ein Random Forest ist oder was ein Skript, das ich geschrieben habe, ist mir egal. Hauptsache, das löst meine Probleme und in meinen Kontext und mit verschiedenen Rahmenbedingungen. Und daher finde ich die Open Source Lösung sehr vielversprechend für uns, weil wir können das auch benutzen, probieren, in irgendwelche Art von System, mit irgendwelcher Art von System koppeln. Und da finde ich auch sehr wichtig, dass viele Leute das probieren, prüfen, ob das funktioniert oder nicht. Und dass nicht nur ein oder zwei Companies, die das trainiert haben. Weil man muss auch sagen, das Trainieren oder das Pre-Training von solchen großen Sprachmodellen kosten Millionen von Dollar. Ja? Das macht man einmal pro Jahr, wenn man ein großer Unternehmer ist. Und wenn man sehr, sehr viel Cluster an GPUs hat oder TPUs oder irgendwelche, jetzt haben wir dann Grok und LPUs, solche Hardware hat. Und diese Hype wäre nicht da, ich glaube, wenn wir nicht diese Open Source Modell hatten und so, wenn so viele Leute das prüfen, probieren können und mit was so was bauen können.
Also ich wollte mich jetzt auch eben nicht gegen Open Source Large Language Models aussprechen. Ich bin auch sehr dankbar, dass es die gibt. Ich sehe eben auch nur, es könnte es könnte unter Umständen die Gefahr von Missbrauch dieser Technologie erhöhen, weil es eben nicht mehr kontrolliert werden kann, wie werden diese Modelle benutzt und in welchem Zusammenhang. Aber sie haben natürlich ganz viele Vorteile auch. Also ich kann mir so ein Open Source Large Language Model auf meinen eigenen Server runterladen, und dann kann ich den Stecker zum Internet ziehen und dann kann ich dieses Large Language Model mit meinen sensitiven Daten benutzen, ohne auf einen externen Dienst angewiesen zu sein, der womöglich noch in einem anderen Land betrieben wird. Auch das, was du gesagt hast, es kann geprüft werden, wie die Modelle entstehen, wie sie aufgebaut sind, mit welchen Daten sie trainiert worden sind. Das sehe ich auch. Also ich bin auch ein Fan und ein Freund davon und bin froh, dass es diese Technologie gibt. Ich wollte gerne noch kurz auf einen Punkt eingehen, den hattest du eben auch angesprochen. Bei uns in der Abteilung haben wir ein Thema Dependable AI, also verlässliche KI. Und mein Punkt ist, man muss nicht alles unbedingt mit einem Large Language Model machen. Ich kann, das hattest du eben gesagt, man kann ein Large Language Model auch benutzen, um zum Beispiel Regeln aus einem Text zu extrahieren und damit ein ganz klassisches regelbasiertes System bauen, das dann wirklich das überprüfbar ist durch einen Experten und das dann wirklich verlässlich eingesetzt werden kann. Und ich nutze trotzdem Large Language Model. Das macht mir die Arbeit leichter. Das ermöglicht mir vielleicht ja Dinge, Aufgaben, die sonst manuell Stunden, Tage, Wochen gedauert hätten. Ich nutze diese neue Technologie, aber um ein verlässliches System zu bauen. Man könnte sich das auch zum Beispiel bei dieser Anbindung von Datenbanken fragen. Also das hatten wir vorhin diskutiert und haben gesagt, es ist sinnvoll, das Wissen aus einer Datenbank zu holen. Wer sagt denn, dass danach noch dieser Schritt generieren stattfinden muss oder dass dieser Schritt live stattfinden muss? Es könnte ja auch sein, dass ich mir im Vorfeld aus meiner Wissensbasis Frage-Antwort-Paare zurechtgelegt habe, die vielleicht dann auch validiert worden sind durch einen Experten. Und dann gebe ich nur vorbereitete Antworten und kann sicherstellen, dass da nichts Falsches mehr drin ist. Ich kann wirklich ein verlässliches System bauen und benutze trotzdem Large Language Models, aber eben an der richtigen Stelle.
Stimmt so. Es gibt viele Organisationen, die so unsere Wissen ist in Text organisiert oder in unserer Sprache organisiert. Und diese Sprachmodelle, die bieten diese, wie du gesagt hast, diese Möglichkeit, vielleicht so Regeln aus Text zu extrahieren oder ja, so strukturiertes Wissen zu extrahieren. Und das ist auch eine super, für mich ist das spannend und das wird so, du hast gesagt, das wird Zeit sparen. Und das ist auch, man muss nicht unbedingt dieses Sprachmodell immer benutzen, nur einmal, also ungefähr einmal, um diese Wissens aus Texte zu extrahieren und das in eine Datenbank, so Ontologie-Datenbank oder Graph-Datenbank packen. Und dann hat man diese ganze Wissen, die da rumliegt in diese verschiedenen Texte, und das kann auch Text in verschiedene Formate sein. Ja, das ist nicht nur immer so Word-Dokument auf einer Seite, sonst kann auch PDF-Dokument, Wiki-Seite, so FAQ sein. Und das bietet auch die Möglichkeit, das Sprachmodell zu benutzen und dann die Kosten auch in Grenze zu halten. Ja, weil man muss auch sagen, die Betreiben von großen Sprachmodellen, dann braucht man also schon ein GPU, ja, für, ja, mittler, große Sprachmodelle, so bis 7 Billiarden, so Milliarden Parameter, passt das immer noch in eine kleine Kiste sozusagen, dann diese große, dann braucht man so viel mehr, also ein Server mit viel mehr GPUs, und da viele Organisationen können sich das nicht leisten, ja. Aber man muss nicht unbedingt immer diese Infrastruktur haben. Man kann das kann auf einmal da sein. Ich habe meine Dokumente, ich packe alles durch und dann extrahiere meine Wissen. Und da habe ich meine Wissendatenbank. Und dann die Frage ist immer, okay, wie viel neue Dokumente oder neue Wissen erzeuge ich pro Tag, pro Monat, pro Jahr? muss ich das einmal pro Jahr machen, einmal pro Monat oder einmal so zweimal pro Jahr. Das können wir auch gut einschätzen. Und ich glaube, das ist auch die Fragestellung, die wir immer haben hier. Wenn wir Projekte machen, ist das, okay, lohnt das sich so zurzeit ein Sprachmodell zu benutzen? Das ist nicht nur, okay, welche Technologie benutze ich, aber lohnt das sich? Ja, kann ich damit so Geld verdienen oder ist das eine Investition und wie viel kostet das? Ja, so, ich glaube, das ist alle Leute, oder wenn das nicht klar ist, so ein großes Sprachmodell vorzutrainieren, dauert sehr lange, kostet sehr, sehr viel Geld, und man muss das nicht machen unbedingt. Ja, man kann diese vortrainiertes Open-Source-Modell benutzen oder eine Closed-Source-Modell und dafür man bezahlt das. Was ich sagen wollte, ja, das ist eng von Anwendungsfall und es gibt natürlich viele Einflussfaktoren.
Also ich glaube, ein Punkt, den du gesagt hattest, den fand ich auch spannend. Es muss nicht immer ein Live-Chat sein, die Art und Weise, wie ich jetzt ein Modell benutze. Das muss nicht permanent generieren. Vielleicht reicht es auch, wenn ich das einmal an der richtigen Stelle benutze.
Ja, also vielen Dank, Thorsten, Julien. Schenkt super Diskussion. Man sieht, man kann noch lange weiter diskutieren. Aber wenn wir zurück zur Eingangsfrage kommen, sind also Large Language Models der Hammer, mit dem ich alle Schrauben eingeschlagen bekomme, würde ich jetzt aus dem, was ihr auch da diskutiert habt, so ein bisschen resümieren, dass Large Language Models natürlich ein enorm mächtiges Werkzeug sind, so wie ein Multitool quasi, ja. Und wir haben über unterschiedliche Modalitäten gesprochen, Bilder, Texte, was auch immer. Und man muss aber trotzdem, glaube ich, ziemlich genau verstehen, wie dieses Multitool einzusetzen ist. Also man kann nicht einfach, wenn man, sagen wir, gewisse Anforderungen an die Qualität hat, dann muss man schon relativ genau wissen, was man tut. Man muss eben sich auch die entsprechenden Use Cases gut überlegen, wo setze ich es denn ein? Man muss Kosten nutzen betrachten, lohnt sich tatsächlich dieser Riesenaufwand? Man muss überlegen, wie oft muss ich dieses Modell weiter trainieren, weil das eben doch mit enormem Aufwand verbunden ist und eben entsprechenden Kosten. Ja, dann danke ich euch nochmal viel für diese Diskussionsrunde und verabschiede mich von den Zuhörern. Vielen Dank.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.